Radio Island.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Island. Wir widmen uns heute nur einem Thema, und zwar werden wir die Initiative Geschichte vermitteln vorstellen. Die haben die Broschüre Geschichtsbilder jüdischer Migrantinnen und Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion, in der Bundesrepublik und in Israel herausgebracht. Im Interview erfahrt ihr mehr über diese Broschüre. Außerdem werden wir in zwei Beiträgen einige Texte genauer vorstellen. Dabei geht es zum ersten um Geschichtsbilder und Motive subjektiver Erinnerung jüdischer Migrantinnen und Migranten. Zum zweiten wird es um Jüdischsein gehen in der Sowjetunion, in Deutschland und in Israel. Ich sitze hier mit Fritz und Claudia. Die haben die Broschüre mit noch anderen Leuten herausgegeben. Geschichtsbilder jüdischer Migrantinnen und Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion in der Bundesrepublik und Israel. Und darin geht es um die Shoah in der Sowjetunion, speziell um Jüdinnen und Juden, die aus der Sowjetunion emigriert sind und wie ihr Umgang mit der Shoah aussah. Und vor allem auch, wie sich das dann auf die weiteren Generationen weitergetragen hat. Und dafür habt ihr in den beiden Einwanderungsländern Israel und Deutschland jeweils unterschiedliche Interviews geführt. Vielleicht erzählt ihr erstmal, wie es denn eigentlich zu der Entstehung dieser Broschüre kam.
Also wir haben uns als Gruppe getroffen, hatten irgendwie vor, ein Projekt in Israel zu machen. Erstmal war die Vorstellung noch relativ unklar, was wir genau machen, haben geguckt, wie man sowas auch gefördert bekommt, und sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass wir uns gerne mit Shoah in der Sowjetunion beschäftigen wollen, weil das für uns auch ein Thema ist, wo wir finden, dass es einfach in der Öffentlichkeit, auch in der deutschen Wahrnehmung überhaupt nicht präsent ist. Und das war eigentlich so eine Grundmotivation. Und dann kamen wir relativ schnell drauf, dass wir dann so Interviews führen wollten in Israel und Deutschland und gucken wollten, wie verändert sich eigentlich letztlich Wahrnehmung oder jüdische Identität, wie wird die im jeweiligen Land, in das man migriert ist, wie veränderte sich das?
Ja, methodisch war das für uns der richtige Weg, eine Broschüre zu erstellen, weil wir wollten halt die Interviews führen, es sollten halt qualitative Interviews werden, und deshalb war es uns wichtig, dass wir dahin reisen und die Interviews dort führen und die dann halt in unsere Texte einbetten.
Zentral ist ja in der Broschüre der Begriff der Geschichtsbilder, also so heißt ja die Broschüre auch. Könnt ihr diesen Begriff erstmal kurz umreißen, was man jetzt denn genau darunter verstehen kann?
Wir haben die Geschichtsbilder so untersucht, dass wir zunächst, wenn man zum Beispiel von der Deutung von Francis Haskell ausgeht, der die Geschichtsbilder als Vorstellung und Deutung der Vergangenheit sieht, denen eine Gruppe von Menschen Gültigkeit zuschreibt. Das erstmal als offizielle Definition für den Begriff. Haben wir versucht, unseren eigenen Begriff für Geschichtsbilder zu finden. Und das war für uns halt eine Konstruktion einer bestimmten Perspektive auf geschichtliche Ereignisse, die natürlich irgendwie ein identitätsschaffendes Moment in sich trägt. Darunter haben wir vor allem verstanden, dass es halt ein Wechselspiel zwischen Erinnerung und der gegenwärtigen Sinngebung oder der gegenwärtigen Geschichte gibt. Und dass natürlich auch die subjektive und kollektive Erfahrung so ein bisschen widerspiegelt. Natürlich sind diese Erfahrungen auch in historische Kontexte eingebettet, die auch in gewisser Weise so hierarchisch aufgebaut sind, dass man sagen kann, es gibt diese kollektive Erfahrung und die subjektive Erfahrung der Gruppen. Und das kann man zum Beispiel auch bei unseren Interviewpartnerinnen erkennen. Eine unserer Interviewpartnerinnen hat uns nämlich ganz interessanterweise erzählt, dass sie auf der Arbeit, sie ist Lehrerin, von Kolleginnen angesprochen wurde, die gesagt haben, dass sie es gut finden, dass sie jetzt bald gehen wird. Und da zeigt sich halt so ein bisschen, dass sie als jüdische Mitbürgerin dem Kollektiv zugehörig ist und jetzt davon angenommen wird, dass sie genauso wie die anderen Mitglieder des Kollektivs einfach verschwinden wird in dieser Einwanderungswelle.
Die Interviews mit jüdischen Migrantinnen und Migranten aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion bieten wertvolle Fragmente, aus denen in der analytischen Betrachtung ein Geschichtsbild destilliert werden kann. Im Folgenden soll versucht werden, wiederkehrende Motive in den subjektiven Erinnerungen herauszustellen und sie mit dem offiziellen Geschichtsbild in der SU ins Verhältnis zu setzen. Es bietet sich zugleich eine bislang unterrepräsentierte Perspektive auf die jüngere jüdische Geschichte in Osteuropa. Ausnahmslos ist der Holocaust das einschneidendste Ereignis in Familiengeschichten und Erinnerungen aller Interviewten. Die ehemals großen Familien wurden zumeist bis auf wenige Angehörige ausgelöscht.
Das ist sehr schwer, darüber zu reden.
Mir hat nikogo
nicht. Ich habe niemanden.
Ni dedushka, ni babushka, ni. Все погибли в концлагерях.
Kein Großvater, keine Großmutter, sie sind alle in Konzentrationslagern umgekommen.
Моя мама, когда она бежала в лес, наш в лес, от немцев, когда зашли на Украину, они в детдоме, где дом она попала, и побежали в лес. И благодаря этому она, ну, ее не убили немцы.
Meine Mutter ist in den Wald
geflüchtet. Это было в 41 году.
Meine Mutter ist in den Wald geflüchtet, als die Deutschen in die Ukraine einwanderten. Floh sie in den Wald und das war der einzige Grund, dass sie überlebte, dass sie sich versteckte. Das war 1941.
Bis auf wenige Ausnahmen berichten alle Interviewten, dass innerhalb der Familie sehr wenig über die Shoah gesprochen wurde. Auch im offiziellen Gedenken der UdSSR fand die Shoah keine Berücksichtigung. Die jüdischen Opfer wurden den zivilen Kriegsopfern der Sowjetunion zugerechnet. Die Diskrepanz zwischen offiziellem Gedenken und der Familiengeschichte führt die ehemalige Geschichtslehrerin Anna Kopajew aus.
Я приехала в Израиль в 90-м году, а родилась я в 65-м. Это значит, что вся моя взрослая жизнь была в Советском Союзе. Советский Союз распался в 90-м году. До 90-го года в советской школе и в советском высшем учебном заведении в университете такого понятия, как Шоа, как катастрофа европейского еврейства, не существовало вообще.
Also ich bin 1990 nach Israel gekommen. 1965 bin ich geboren und ich habe eben meine ganze Jugend da verbracht. Und in der Sowjetunion war es so, dass sowohl in Schulen als auch in Universitäten die Shoah überhaupt gar nicht thematisiert wurde.
И даже из своей личной истории я не делала никаких обобщений, что это Шоа. Это была личная история моей семьи, и у других евреев тоже были, так сказать, всякие проблемы, потому что нацисты ненавидели евреев. Вот на таком примитивном уровне так мы это воспринимали.
Und aus meiner persönlichen Familiengeschichte zog ich keine Schlussfolgerung, dass es sich um die Shoah und etwas Großes handelt. Ich wusste, das war meine Familie. Ich wusste auch von anderen Familien, wo so etwas geschehen ist. Aber ich, für mich war das so ein Einzelfälle, weil die Deutschen, die Faschisten, die Juden hassten.
Война, Великая, Вторая мировая война преподавалась больше с уклоном на Великую Отечественную, то есть на ту войну, которая проходила на территории Советского Союза.
Die Vermittlung des Wissens lief in der Sowjetunion mit der Betonung auf dem großen Vaterländischen Krieg.
Dies hatte Auswirkungen auf das Geschichtsbild der sowjetischen Jüdinnen und Juden sowie deren Kinder. Bezogen auf das Gedenken in Russland führt Dima Kaplan aus.
7 million Russians, Russian citizens died in this war. They don't give a shit about those 6 million Jews. Not so important to them, and part of those 27 million are Jews, of course, Russian, Ukrainian, Belarusian. I mean, heard about the concentration camps, but not in the context of Jews, but in the context of Russians.
Gelegentlich scheint in den Interviews ein Detail auf, das in den individuellen Erinnerungen teilweise überliefert wurde, aber erst seit der einsetzenden Perestroika in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Die Beihilfe zum Judenmord.
Дедушка прятался 3 года в деревне у кого-то из знакомых, белорусов.
Mein Großvater versteckte sich bei weißrussischen Bekannten 3 Jahre lang.
Перед приходом Красной Армии, перед освобождением, кто-то из полицейских, из местных, его расстрелял.
Vor Einmarsch der Roten Armee wurde mein Großvater von Einwohnern, einem Polizeimitglied, erschossen.
Im gegenwärtigen Umgang mit Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg werden die Auswirkungen verschiedener Geschichtsbilder deutlich. Innerhalb der jüdischen Gemeinden in Deutschland und in Israel gab es zum Teil harte Diskussionen über das Gedenken. Die Erinnerung an die Shoah ist für viele Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion untrennbar mit dem großen Vaterländischen Krieg verbunden.
The Jewish Holocaust, as it was a side event in the Russian Soviet history. When I speak with my grandfather or my grandmother about it and what happened there, they really tend to combine the two events together. So they don't tend to speak about it in different ways. It was the Holocaust A and the Second World War B or the Great Patriotic War B.
Simultan des Umgangs mit der jüdischen Bevölkerung als Opfergruppe werden die jüdischen Angehörigen der Roten Armee in der sowjetischen Geschichtsschreibung nicht benannt. Entgegen der verbreiteten Annahme, dass die Jüdinnen und Juden nicht gekämpft hätten, leisteten sie einen wichtigen Beitrag zum Sieg über die Deutschen.
So also many books up till now in Russia don't know the contribution of the Jews to the victory, to the big victory of the Red Army. How many full heroes were among the Jews? The Jews played force role after the Russian, Ukrainian and Belarusian. I mean, the heroism stories in the Red Army, it's very important.
Durch die große Anzahl von Migrantinnen und Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion kam es in Israel zu einem Wandel in der Bewertung der Roten Armee.
It also changed in Yad Vashem and in Israel the contribution of the Red Army to the rescue of the inmates of the concentration camps and death camps. And now we actually restore it to the proper value it was historically. It's much more objective now. Much more objective. We learn about the contribution of the Red Army to the end of the Holocaust, to the rescue of the victims. And all the history books in Israel have changed as a result of it, of this aliyah, of this immigration.
Die Interviews veranschaulichen die Diskrepanz zwischen öffentlichem und privatem jüdischen Leben in der Sowjetunion. Mehr oder minder verdeckt wurden die jüdischen Traditionen nur im kleinen Kreis der Familie gelebt. In größeren Städten gab es darüber hinaus ein begrenztes Gemeindeleben. Der größere Teil der interviewten Personen versteckte sein Jüdischsein in der Sowjetunion so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit. Sogar den eigenen Kindern wurde die Herkunft verschwiegen, wie das Beispiel von Nina Schukin anschaulich belegt.
Когда мне было 12 лет, мне праздновали день рождения, так сказать, ну, как большой праздник отпраздновали. Я не поняла, почему тогда. Это был такой большой праздник, 12 лет, как все остальные, почему не раньше, почему не позже. Я запомнила одну фразу, когда пришел мой дядя, и он спросил у мамы, она знает? Она сказала, нет.
Als ich 12 Jahre alt wurde, gab es eine ganz große Feier, also sehr, sehr groß, mit vielen eingeladenen Gästen. Und mein Onkel kam und fragte meine Mutter, weiß sie, warum diese Feier so groß begangen wird? Und meine Mutter sagte, nein.
Только по приезде в Израиль я поняла, что это была бат-мицва моя.
Erst nachdem ich in Israel angekommen bin, wusste ich, dass das meine Bat-мицва war.
Die ausgeführten Themenblöcke beschreiben die wichtigsten Motive der Erinnerung der Interviewten an die Shoah, den Zweiten Weltkrieg und das jüdische Leben in der Sowjetunion. Durch die Immigration der sowjetischen Jüdinnen und Juden haben sich deren Bilder in die Erinnerungskultur ihrer Aufnahmeländer übertragen. Vor allem die hervorgehobene Rolle der kämpfenden Jüdinnen und Juden in der Roten Armee haben das offizielle Geschichtsbild in Israel und das Gedenken in den jüdischen Gemeinden in Deutschland nachhaltig geändert. Der 9. Mai, als Tag des Sieges, wurde in die Gedenkkultur in den jüdischen Gemeinden in Deutschland und in die offizielle Erinnerungskultur Israels integriert. Auch die subjektiven Geschichtsbilder haben sich gewandelt. Durch den Zugang zu Informationen und den Wegfall von Beschränkungen für das jüdische Leben wurde die Shoah als kollektive Tragödie in die Erinnerungen aufgenommen. Sie wird nicht mehr vorrangig als Familiengeschichte und Detail des großen Vaterländischen Krieges wahrgenommen. Die Singularität der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands und deren Verbündeter ist nunmehr Teil der Geschichtsbilder jüdischer Migrantinnen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
Die Migration geschah ja vor einem sehr facettenreichen geschichtlichen Hintergrund. Zentral ist dabei sicherlich die Shoah in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Dazu gibt es ja auch einen sehr ausführlichen Text in eurer Broschüre. Vielleicht können wir uns hier darauf beschränken, zu schauen, wie das Leben von Jüdinnen und Juden nach dem Nationalsozialismus aussah, um den Rahmen der Sendung nicht zu sprengen.
Unter Stalin ging eigentlich man kann es nicht so, also ist immer auch abhängig von verschiedenen Strömungen, die da jeweils vorherrschen, aber man kann schon sagen, dass es definitiv keine Herausstellung jüdischer Leiden gab und es gab auch erste Ansätze von Verfolgung. Also unter anderem sind da im Jahr 1952 die Ärzteprozesse zu nennen, die sich zwar nicht ausschließlich gegen jüdische Medizinerinnen und Wissenschaftlerinnen richteten, aber die schon explizit, so würde man das heute schon formulieren können, antisemitisch konnotiert waren oder aus antisemitischen Beweggründen waren. Da sollte es relativ viele Urteile geben. Das kam nicht mehr zur Vollstreckung der Urteile, was mit Stalins Tod zusammenhing. Da entstand einfach eine Unsicherheit, was dem folgen würde, also wie sich Sowjetpolitik weiter gestaltet. Und da hat man erstmal von der Vollstreckung dieser Urteile Abstand genommen. Allerdings endete auch nach Stalins Tod Antisemitismus in der Sowjetunion nicht. Also es gab zum einen auch breiten Antisemitismus in der Bevölkerung, aber andererseits auch durchaus staatlichen Antisemitismus und Repressionen. Also da wären als Beispiel nochmal die Leningrader Prozesse 1970 und 1971 zu nennen. Also da gab es eine Gruppe von jüdischen Menschen, die dieser Repression oder der Ablehnung von Auswanderungsgesuchen, einfach weil auch die alltägliche Repression in der Sowjetunion so groß war, wollten die eigentlich auswandern nach USA oder Israel. Und das gab aber ganz klar Ablehnungen der Auswanderungsgesuche und im Zuge dessen radikalisierte sich auch eine Gruppe von 11 Personen, die versuchte, ein Flugzeug zu entführen und aus der Sowjetunion zu fliehen. Das Ganze gelang nicht, es gab relativ hohe Strafen, es wurde sogar Todesstrafe verhängt, kam aber auch auf internationalen Protest nicht dazu, dass das vollstreckt wurde. Und letztlich hat auch der internationale Protest dazu geführt, dass es erstmals möglich war, ein Recht auf Auswanderung aus der Sowjetunion zu erlangen. Unter Gorbatschow gab es dann im Rahmen der Perestroika für Jüdinnen und Juden die Hoffnung drauf, dass sich Zustände verbessern und erleichtern. Und tatsächlich wurde zumindest die Auswanderung erleichtert. Als dann die kommunistischen Systeme in ganz Osteuropa zusammenbrachen, gab es einesteils die Möglichkeit auszureisen, relativ frei von Repressionen auch auszureisen. Was auch nochmal ein Punkt war, weshalb viele Menschen sich sehr gut überlegt haben, ob sie ausreisen oder nicht, war, dass in der Sowjetunion bleibende Familienangehörige mit Repressionen zu rechnen hatten. Das ist natürlich auch ein Beweggrund, wenn dann Leute sagen, dann gehen wir nicht. Aber direkt mit Zusammenbruch der Sowjetunion gab es dann auch eine sehr große Ausreisewelle, einfach weil es auch eine nicht nur politische unklare Lage gab, sondern weil auch die wirtschaftliche Situation sich extrem verschlechterte.
Also es gab ja verschiedene Migrationsbooms, sage ich mal, also verschiedene Etappen, wo halt zu einer bestimmten Zeit besonders viele migriert sind. Kannst du die nochmal kurz nennen und vielleicht, wenn es sowas gab, so ein Initial ausmachen, was jeweils dazu geführt hat? Also, dass es halt ausgerechnet
in dem Jahr zu der Zeit übelst viele waren, die ausgereist sind bzw. auch ausreisen konnten.
Migration aus russischen Gebieten gab es ja schon relativ früh, schon im 19. Jahrhundert. Damit haben wir uns aber natürlich im Projekt auch nicht so stark beschäftigt, weil der Bezug da einfach vom Thema her nicht so stark war. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es also in den 70er Jahren, gerade 1972, eine relativ große Auswanderungswelle. Als Begründung nannten Menschen, die auswanderten, immer wieder auch Antisemitismus, der spürbar war. Also die Situation war einfach offenbar so unerträglich für sie, dass sie auswanderten. Offiziell war als Ausreisegrund dann zionistische Bestrebungen angegeben und die wanderten dann meist nach Israel aus, wobei in den 70er Jahren noch relativ viele Leute in die USA auswanderten. Das war auch lange Zeit das Traumziel für viele Menschen, wobei das sehr schwierig war, die Einreisebestimmungen in den USA zu erfüllen, weshalb dann auch viele Leute nach Deutschland oder Israel auswanderten. Und in den 70er Jahren gab es dann allerdings auch eine Verschärfung der Ausreisegesetze in der Sowjetunion. Man hat versucht, ausreisewillige Jüdinnen und Juden aufzuhalten, beziehungsweise drohte auch Angehörigen Repression, weshalb sich viele Menschen auch dann nicht entschieden, auszuwandern. Eine weitere Migrationsbewegung bis 1989 gab es zwar, aber die war relativ klein, aber konstant hielt es an. Also da wanderten immer wieder kleine Gruppen aus. Der wirklich große Boom setzte dann erst nach 1990, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein.
Die sowjetischen Jüdinnen und Juden sind ja vor allem nach Israel, die USA und Deutschland ausgewandert. Ihr habt euch ja speziell Deutschland und Israel angeschaut als Aufnahmeländer. Wie sah denn die Migration dort aus? Also was war in beiden Ländern ähnlich und wo lagen auch Unterschiede?
Zu den Aufnahmebedingungen war es bis zu den 90er Jahren so, dass das Kontingenzflüchtlingsgesetz galt, auf deren Grundlage konnten eine bestimmte Anzahl von Jüdinnen und Juden einwandern. Es waren aber keine weiteren Regelungsbestimmungen vorgesehen. Grund dafür war, dass man die jüdischen Gemeinden in Deutschland rehabilitieren wollte, in Anführungsstrichen. Das war so die alte Gesetzeslage, womit sich auch Deutschland als Land der Täter sozusagen, ich will nicht sagen reinwaschen wollte, aber schon sich der Schuld bewusst war und die Person bewusst hat einwandern lassen wollen auf dieser Grundlage. In Israel gilt seit 1950 das Law of Return. Demgemäß kann jeder, der Jude, also jeder Jude hat das Recht, als Einwanderer nach Israel zu kommen. Deshalb, da es da nicht konkrete Regelungen, also wie jetzt zum Beispiel in den neuen Regelungen in Deutschland gibt, jeder, der Jude war oder Jüdin war, konnte halt einwandern. Grund dafür ist vor allem halt die Heimkehr und Rückkehr der Jüdinnen und Juden. Das war so der Hintergrund des Gesetzes.
Ich finde es, glaube ich, nochmal wichtig, gerade an der Stelle zu gucken, mit was für Vorstellungen auch die Leute in die jeweiligen Länder ausgewandert sind. Also oft haben sich sowjetische Jüdinnen und Juden nicht als Juden begriffen. Also nach sowjetischer Gesetzgebung wurden sie als Nationalität begriffen, nicht als Religionsgruppe. Das heißt, im Pass stand der Vermerk, dass sie Jude waren oder Jüdin. Letztlich war das aber für viele Menschen, die wir interviewt haben, auch, hatte das keinen Bezug zu kulturellen oder religiösen Dingen, sondern sie waren, das stand im Pass, aber sie begriffen sich als Sowjetbürgerinnen. Insofern war auch für viele die Auswanderung nach Deutschland gar nicht so problematisch. Das wurde einfach als ein reiches, wohlhabendes Land auch häufig wahrgenommen, wo man durch relativ günstige Einwanderungsbestimmungen leicht hinkommen konnte nach 1989 durch die durch Claudia angesprochene Kontingenzflüchtlingsregelung. Das führte natürlich dann innerhalb von der jüdischen Gemeinden, wo die Jüdinnen und Juden ja dann auch in Deutschland ankamen, durchaus auch zu Verwerfungen. Zum einen gab es halt relativ kleine Gemeinden nur noch, weil einfach in Deutschland ja nicht mehr besonders viele Jüdinnen und Juden lebten. Und die Gemeinden wuchsen nun relativ groß. Man unterstellte den Neuankömmlingen häufig auch, dass sie nur soziale Dienstleistungen der Gemeinden nutzen würden. Da gibt es in manchen Gemeinden durchaus Diskussionen und durchaus auch Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinden, welche Strömungen sich da durchsetzen, wo einfach auch den Neuankömmlingen unterstellt wird, dass sie einfach nicht traditionell leben. Und das ist ja tatsächlich etwas, was sich erst im Rahmen der jüdischen Gemeinden wieder angeeignet werden kann, dass man tatsächlich Zugang zum jüdischen Leben findet, Feiertage kennenlernt, traditionell lebt. In Israel lief natürlich die Integration nochmal ganz anders, weil jeder Neuankömmling nach Israel als erstes die sogenannte Ulpan besucht. Das ist eine Sprachschule, wo man in mehreren Wochen recht intensiv Hebräisch lernt. Bis in den 50er Jahren war das auch noch so mit einem landeskundlichen Teil verbunden oder wo man auch so politische Sachen lernte. Das war dann davon aber relativ losgekoppelt und es war ein reiner Sprachkurs. Aber da gab es natürlich dann auch erste Kontaktaufnahmen durch jüdische Organisationen. Du hast ja auch ganz explizit nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gefragt. Ich würde sagen, dass das eigentlich so in der Grundsituation für beide Länder relativ gleich ist, dass also man erstmal wirklich ins Ungewisse geht. Also man kommt irgendwo an und die Abschlüsse und so weiter werden nicht anerkannt und man ist erstmal auch wirtschaftlich und sozial im Abseits. Das hatten wir auch bei israelischen Interviewpartnerinnen immer wieder. Ich kam hier an und musste putzen, musste ganz einfache Aushilfstätigkeiten machen. In der Sowjetunion hatte ich einen festen Job, ich war Lehrerin etc. und war ganz integriert ins gesellschaftliche Leben. Was auch noch eine Gemeinsamkeit wäre, ist sozusagen die Schwierigkeit, zur eigenen jüdischen Identität zu finden, zur Religiosität auch Zugang zu finden, vielleicht innerhalb der Gemeinden seinen Platz zu finden. Das ist, glaube ich, in beiden Ländern recht ähnlich. Was natürlich in Deutschland explizit eine Rolle spielt, ist Antisemitismus. Die sind eigentlich doppelt diskriminiert, diese Menschen. Sie kommen nach Deutschland, werden als Russen wahrgenommen, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig spüren sie aber auch als Jüdin Ablehnung. In Israel ist es auch ein Problem für Ankommende, die sagen, das haben wir öfter in Interviews auch gehört, in der Sowjetunion, da waren wir Juden und wurden ausgegrenzt und hier werden wir als Russen wahrgenommen und haben Probleme, unseren Platz zu finden.
Das wäre ja jetzt nochmal spannend zu schauen, wie die Neuankömmlinge so ein Geschichtsbild, also wie beispielsweise an die Shoah erinnert wird, auch verändert haben. Durch ihre Anwesenheit. Könnt ihr dazu noch was sagen?
Na, grundsätzlich verstanden sich die Menschen, die wir befragt haben, ja, bevor sie nach Israel oder Deutschland wanderten, als Sowjetbürgerinnen. Das führt natürlich auch innerhalb der Gemeinden dann zum Beispiel in Deutschland oder auch in Israel zu Missverständnissen. Also da kommen Menschen, die feiern den 8. Mai oder den 9. Mai als einen siegreichen Tag. Und also das hat sich allerdings auch so durchgesetzt. Also inzwischen ist das ja auch in Israel durchaus, wird das ja begangen von den russischsprachigen Migranten als Feiertag.
Also zum Beispiel kann man das auch exemplarisch an der Gedenkstätte Yad Vashem sehen. Früher war quasi Ende der Ausstellung das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und heute stehen halt der Widerstand und auch die jüdischen Kämpferinnen in der Roten Armee und auch die jüdischen Kämpferinnen in den Partisanenbewegungen im Vordergrund und sind auch Bestandteil der Ausstellung. Der Teil dieser Ausstellung wird auch als sehr wichtig erachtet, so dass man dieses Kämpferische dann auch zeigt und nicht nur den Opferstatus sozusagen. Und in Deutschland zum Beispiel könnte man noch sagen, dass bis zu den 90er Jahren 10% russischsprachige Mitgliederinnen in den jüdischen Gemeinden waren und zur heutigen Zeit sind es 90%. Also hat sich das quasi komplett gewandelt und das heißt natürlich auch, dass sich die Tradition oder die Begehung der Feiertage ändert. Einfach dadurch, dass die, sag ich mal, Masse an Personen das natürlich auch in gewisser Weise bestimmen kann oder bestimmt.
Der folgende Beitrag behandelt Jüdischsein von russischsprachigen Juden und Jüdinnen in der Sowjetunion sowie in Deutschland und Israel nach ihrer Auswanderung. Dabei nehmen wir an, dass es nach der Einwanderung in diese Länder eine Veränderung der Bedeutung des Judentums und des eigenen Jüdischseins gibt, die mit der Politik der Aufnahmeländer zusammenhängt. Wir sprechen hierbei von Jüdischsein und nicht von jüdischer Identität. Das hat folgende Gründe. Jüdische Identität ist ein sehr unkonkreter Begriff. Juden und Jüdinnen aus der SU können aus einer persönlichen Entscheidung heraus zum Judentum gehören
oder aber eine durch staatliche Organe zugeschriebene jüdische Nationalität besitzen. Zusätzlich suggeriert der Begriff, dass eine einheitliche, kollektive jüdische Identität vorhanden ist. Dagegen verwenden wir mit Jüdischsein einen Begriff, der die Unterschiedlichkeit des Zugangs einzelner Menschen zu ihrer jüdischen Herkunft aufzeigen soll. Judentum wurde in der Sowjetunion als Nationalität verstanden. Eine Nationalität, die vielen Repressionen und Diskriminierungen ausgesetzt war. Die jüdische Bevölkerung musste sich deshalb gezwungenermaßen stark anpassen. In den Familien kam es dadurch nicht nur zum Verschweigen der Shoah, sondern auch oft des Jüdischseins.
Wissen Sie, nein, wir haben nicht gesprochen wegen Nationalität. Das war Tabu, eine Tabu.
Weil wenn eine Mutter eine Jüdin war und ein Vater war ein Ukrainer, haben die dann alles Mögliche gemacht, auch zweite Geburtsurkunde beantragt. Bei Beantragung haben sie gesagt, dass die erste Geburtsurkunde verloren ging. Die haben zweite Geburtsurkunde beantragt, so dass in Nationalität alles Mögliche stand, aber nicht jüdisch.
Andererseits gab es viele Juden und Jüdinnen, die sich nicht von ihrer Herkunft abgrenzten, dafür aber von der jüdischen Tradition und Religion.
Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich bin so erzogen, mein Vater war auch Kommunist. Das war absolut verboten über Religion, jüdische Religion. Und ich bin so erzogen, dass wenig Ahnung über meine Religion.
Es gab zwar die Zuschreibung Jude und Jüdin, jedoch war diese mit wenig eigenen positiven Identifikationen bei den Betreffenden verbunden. Dies hing deutlich mit negativen Assoziationen zusammen, eine Folge von Diskriminierung.
Ich war nie stolz, dass ich Jüdin bin, weil ich habe nie gewusst, aber warum muss ich stolz sein? Ich sehe nur Hass, Erniedrigung.
Es kann nicht von einer gelebten jüdischen Tradition in der SU gesprochen werden, stattdessen eher von einem Verlust der Bindung zum Judentum. Trotzdem gab es Juden und Jüdinnen, die Religion und Tradition weiter wach hielten. Und oft, so auch bei unseren Interviewpartnerinnen, waren das diejenigen, die schon vor 1989 nach Israel ausreisten. Im Zuge der Perestroika kam es zur Liberalisierung. Offizielle Repressionen gegenüber Juden und Jüdinnen fanden ein Ende. Dennoch war Judenfeindlichkeit weiterhin in der Bevölkerung verbreitet. In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion entstanden, vor allem mit Hilfe von internationalen Organisationen, wieder jüdische Gemeinden, Kindergärten, Schulen und andere jüdische Einrichtungen. Diese Veränderungen spielten jedoch nur für eine unserer Interviewten aus Litauen eine Rolle.
So gab es zum Beispiel Ende der 80er Jahre, 1989, 1990, so in den letzten Jahren der Sowjetunion, Hebräisch-Schulen, Hebräisch-Kurse zum Beispiel, die sonntags abgehalten wurden, wo man Hebräisch lernen konnte. Und es war aber keine Selbstverständlichkeit, sondern wirklich ein Ergebnis langer Bemühungen.
Viel entscheidender war aber die Tatsache, dass Juden und Jüdinnen auswandern konnten, ohne Repression befürchten zu müssen. Dies führte in den 90er Jahren dazu, dass viele den teilweise lang gehegten Entschluss fassten, zu emigrieren. In vielen Fällen wurde die sowjetische Definition des Judentums als angeborene Nationalität im Aufnahmeland beibehalten. Repressionserfahrungen wurden tradiert und Jüdischsein war mit dem Zwang verbunden, besser zu sein als andere.
Jüdische Kinder schon vom Geburt wissen, noch von Russland wissen, ich muss 10-mal klüger sein und etwas zu schaffen. Weil das ist wegen Diskriminierung, ich kann nicht wie alle anderen Bier trinken und hoffen, dass etwas. Ja, ich muss wirklich kämpfen. Also dieser Kampf um Überleben, das ist im Blut bei uns.
Die Immigrantinnen kamen als Juden und Jüdinnen nach Deutschland, welche lediglich eine durch ihren Pass definierte jüdische Nationalität besaßen. Hier trafen sie auf die staatliche und öffentliche Erwartung, sich wie religiöse Juden und Jüdinnen zu verhalten und in die jüdischen Gemeinden einzutreten. Eine Erwartung, die knapp die Hälfte der Migrantinnen erfüllte. Die von uns interviewten Personen wurden in den jüdischen Gemeinden ihrer neuen Wohnorte aktiv und veränderten auch die eigene Sicht auf ihr Judentum. Grundsätzlich bewirkte der Wegfall der Restriktionen, aber auch die Aufnahme in die jüdischen Gemeinden eine Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. Während einige der Interviewten keinen Bezug zur Religion entwickelten, spielt bei Svetlana Keller das Judentum inzwischen eine große Rolle.
Wir sind neugierig zu verschiedenen Sachen, besonders zur Religion. Habe ich früher nicht gewusst, aber habe jetzt gelesen. Jetzt denke ich mir, warum ist das so alles interessant für mich? Ja, das habe ich so einfach selbst gelesen, gelernt. Und je mehr lese ich, desto mehr interessant ist. Ich vergleiche mit anderen Religionen. Und deswegen plötzlich bin ich Person geworden, welche für Studenten, Schüler diese Vorträge macht.
In Israel entstanden erste Berührungen der Migranten aus der SU mit der jüdischen Kultur und Religion in der öffentlichen Sphäre. Durch Besuche von Sprachkursen, durch Beruf bzw. Schule. Eine besonders wichtige Stellung nahmen dabei die Feiertage ein. Im Unterschied zu der Zeit in der SU wurden die jüdischen Feiertage öffentlich begangen und den Migrantinnen dadurch bekannt und bewusst. Besonders für die jungen Menschen eröffnete sich eine neue Perspektive auf das Jüdischsein, indem sie Feiertage und religiöse Rituale erlebten und verstanden.
Cultural traditions. I could say that in Russia I didn't know Jewish culture and Jewish traditions. I didn't know nothing about traditions of Jewish traditions. Nothing. Only here I learned it.
Хотела праздновать этот праздник. Рошашана был первый Рошашана мой.
Ich wollte unbedingt dieses Fest feiern. Ich wollte eben nicht irgendwie verdeckt diesen Festtag begehen.
Wir können aus den Interviews aber auch erkennen, dass durch das Leben in einem jüdischen Staat zwar ein stärkeres Bewusstsein für die jüdischen Wurzeln und Traditionen entsteht, die Migrantinnen aber nicht notwendigerweise religiös oder religiöser werden. So unterscheiden die Interviewpartnerinnen zwischen jüdischer Tradition und gelebten Glauben.
We are not religious, but I think that the basic thing that people do here is Yom Kippur, and we do that also. So I can't say that we practice our religion.
I'm not religious. I know traditions, but Shabbat в шаббат мы ездим,
мы не соблюдаем
субботу, потому что мы хилоним, мы не религиозные. Вот, но все праздники мы отвечаем на религиозные.
Alle Feiertage werden bei uns begangen in der Familie.
Während das Judentum als Nation und Tradition betrachtet wird, bleibt eine starke Verbindung zur russischen Kultur erhalten. Zum Beispiel hat sich in der von uns besuchten Stadt Ashdod eine starke russische Infrastruktur entwickelt.
We live in Ashdod and there are many Russian shops and Russian newspapers and music and there are even a full TV, Israeli Russian TV station.
Lev, ein in Israel geborener junger Mann von emigrierten Eltern aus der SU, erzählte uns auch, dass 9 von 10 Anwohnerinnen auf der Straße Russisch sprechen. Aber dass trotzdem alle patriotisch sein und sich mit Israel identifizieren.
It is our country, it is our land, it is our home place. But they also have a long Russian tradition.
Eine Auseinandersetzung mit dem Judentum findet häufig nach der Auswanderung aus der SU über die Aufarbeitung der Familiengeschichte statt. Migrantinnen, die in Deutschland in den jüdischen Gemeinden eintraten, setzen sich mehr mit der jüdischen Religion auseinander als die Juden und Jüdinnen, die nach Israel emigrierten. Dies hängt mit den Bedingungen im Aufnahmeland zusammen. In Deutschland bieten die Gemeinden oft wesentliche Starthilfen, während dies in Israel eher durch nicht religiöse Institutionen geschieht. Dafür spricht auch ein Zitat von einer Interviewten aus Israel.
Freunde von mir leben jetzt auch in Deutschland, sind nach Deutschland ausgewandert. Sie waren dieses Jahr auch zu Besuch bei mir. Und was interessant ist, dass sie in Deutschland die religiösen Traditionen stärker beachten als in Litauen.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Jüdischsein hat demnach verschiedene Dimensionen. Diese sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Von den gerade beschriebenen Bedingungen im Aufnahmeland, davon, wie lange jemand in Israel oder Deutschland lebt, wie alt die Person bei der Migration war oder ob im Herkunftsgebiet jüdische Traditionen gelebt wurden. Gleichzeitig spielt für die Migrantinnen die russische Kultur immer eine wichtige Rolle.
Die Einwanderungspolitik Deutschlands hat sich ja gegenüber sowjetischen Jüdinnen und Juden inzwischen verändert. Könnt ihr kurz auf die Veränderungen eingehen und auch sagen, wie ihr die derzeitige Einwanderungspolitik Deutschlands beurteilt?
Also im Gegensatz zu früher, als das Kontingenzflüchtlingsgesetz galt, gibt es nunmehr eine Änderung der Einwanderung. 2001, 2002 gab es da so einen Bruch. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war jetzt zuständig für die Einwanderung der Jüdinnen und Juden nach Deutschland. Es wurde entwickelt ein neues Zuwanderungsgesetz, was 2005 in Kraft trat und im Zuge dessen auch für Jüdinnen und Juden neue Einwanderungsregelungen galten. Das beinhaltet vor allem das sogenannte Punktesystem. Demnach kann einwandern, wer eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, was zu einer positiven Integrationsprognose führt. Das Ergebnis dieser positiven Integrationsprognose, also diesem Punktesystem, ist, dass junge und gut gebildete Personen die Möglichkeit haben, einzuwandern. Und schon wer zum Beispiel über 30 ist und keinen Hochschulabschluss hat, kriegt weniger Punkte. Also konkret kann man sagen, man kriegt 15 Punkte, wenn man unter 30 ist. Und wenn man über 30 ist, kriegt man immer einen Punkt abgezogen. Das wäre jetzt so das Beispiel. Dazu kommt noch der Sprachtest, der im Herkunftsland durchgeführt werden muss. Der ist auch Bestandteil der Aufnahmebedingungen. Und die Aufnahmemöglichkeit in einer jüdischen Gemeinde. Jüdische Gemeinden nehmen nur nach halachischen Gesetzen Personen auf. Das heißt, dass du eine jüdische Mutter haben musst oder anerkannt konvertiert sein musst. Was nach der alten Gesetzeslage de facto nicht so war. Da musste man nur nachweisen, dass man in Anführungsstrichen jüdisch ist. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland dachte, dass man halt mit dieser positiven Integrationsprognose, also diesem Punktesystem, was eine Voraussetzung ist, dieser restriktiven Einwanderungsregelung die schlimmsten Giftzähne ziehen kann. Allerdings sprechen die Zahlen dagegen. Die Zahlen sagen, dass die meisten Ablehnungen wegen dieser einer negativen Integrationsprognose vollzogen werden. Und das Ergebnis ist halt eigentlich, kann man sagen, dass die Einwanderungen von jüdischen Personen genauso restriktiv sind wie alle anderen Einwanderungen oder Zuwanderungsregelungen nach Deutschland. Als Beispiel kann man dazu noch nennen, wenn man einwandern möchte, muss man nachweisen, dass man jüdisch ist. Das muss man anhand von Dokumenten nachweisen, wie zum Beispiel die Geburtsurkunde der Oma oder der Mutter. Solche Regelungen sind natürlich auch eine Schikane für die Leute, denen es einfach nicht möglich ist, das nachzuweisen, weil einerseits die Dokumente verbrannt worden sind durch das NS-Regime oder man gar nicht weiß, wie die Oma überhaupt hieß. Und andererseits dann in der Sowjetunion man Schwierigkeiten hatte und das macht sich auch in einem Interview bei uns deutlich, in dem halt die Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion die Dokumente teilweise absichtlich vernichteten, damit man nicht nachweisen oder damit man nicht mehr feststellen konnte, dass sie jüdisch sind, damit sie einer Diskriminierung oder ähnlichem nicht ausgesetzt sind. Und jetzt, um nach Deutschland einzuwandern, muss man solche Dokumente und auch noch andere halt vorlegen, was nicht möglich ist und was auch nicht angemessen erscheint in unseren Augen. Dass man sich jetzt damit bewusst auseinandersetzt, heißt ja auch eigentlich, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzen müsste, ne? Das wäre so eine Forderung, die von unserer Seite kommen würde. Aber das hat nicht stattgefunden. Es ging halt nur darum, wer ist sozial integrierbar, wer ist gut geeignet, wer hat am besten noch Verwandte in Deutschland und ist deshalb sozial eingebunden. Und eine inhaltliche Diskussion, warum man Jüdinnen und Juden einwandern lassen muss, hat merklich dann nicht mehr stattgefunden, sondern es ging dann halt, wie gesagt, um die Sachen wie positive Integrationsprognose, Aufnahme in der jüdischen Gemeinde, also völlig pragmatische Sachen, die bei den Zuwanderern, Wanderinnen aus den anderen Ländern genau das Gleiche war.
Abschließend würde ich gerne noch von euch wissen, ob es denn schon Feedback auf eure Broschüre gab und wie dieses Feedback aussah und was ihr euch mit dieser Broschüre erhofft.
Ja, also es gab Feedback auf die Broschüre, was bisher eigentlich durchweg positiv war, von unterschiedlichster Seite, sowohl Menschen aus Israel und auch unbekannte Menschen, die sich zum Beispiel per Mail meldeten, weil sie zu einem ähnlichen Thema arbeiteten. Also das wurde überall recht positiv aufgenommen, als auch in Deutschland gab es auch Menschen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, viele, die auch sozusagen das erste Mal dachten, huch, was für ein Thema und das durchaus spannend fanden.
Also ja, Ziel ist auch vor allem, dass wir möglichst viele Personen damit erreichen können. Und gerade weil das Thema noch nicht so präsent ist, aber ich glaube, viele Personen daran arbeiten, dass es halt zugänglich ist für politische Gruppen, genauso wie für Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, was natürlich der Anspruch unserer Broschüre nicht hat, aber so einen Einblick in das Thema sehr gut bietet.
Genau, also wir wollten einfach auch einen Überblick bieten über das Thema, was ja sehr facettenreich ist, also sowohl Migrationsgeschichte, erinnerungskulturelle Debatten, die da eingeflossen sind, die Geschichte der Shoah, um das einfach so in seiner Breite auch aufzuzeigen. Wir hatten eigentlich nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten, weil das hätten wir in der Form gar nicht leisten können, in der Breite in Themen. Also wir zeigen einfach nur auf, was aus unserer Sicht in das Feld mit reingehört und in die Auseinandersetzung mit dem Thema auch gehört.
Ja, genau. Uns sind halt die individuellen Geschichten unserer Interviewpartnerin auch sehr wichtig. Und die versuchen wir mit unseren Texten und mit unseren Recherchen zu illustrieren und das in Form der Broschüre.
Die Initiative Geschichte vermitteln wird sich auch weiterhin Themen widmen, die sich um Geschichtsbilder in Bezug auf die Shoah drehen. Ein Projekt, was in Kürze anläuft, beschäftigt sich mit der Verfolgung von Roma und Sinti in Leipzig während des Zweiten Weltkriegs. Hierzu wird es im Sommer eine Ausstellung und mehrere Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen geben. Genaueres dazu und noch mehr Informationen zu der Broschüre findet ihr auf der Homepage der Projektgruppe www.geschichtsbilder.tk.